wenn ich auf so eine Kinderachterbahn gehe und weiß, okay, ich komme da sicher wieder an und das geht nur so ein bisschen nach oben, dann halte ich das vielleicht noch ganz gut aus. Wenn mir aber jemand sagt, auch bei einem riesen Rollercoaster, ja, der maximale Geschwindigkeiten und maximale Gehkräfte hat, ja, du kommst schon an, du musst nur ein paar Minuten durchhalten, also ein paar Jahre, dann heißt das ja nicht, dass ich mich mit maximaler Geschwindigkeit da wohlfühle.
Salut, ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu Teil 2 des Money Talks aus Februar. Da war ich nicht alleine unterwegs, sondern mit Ingo, den ihr auch als Coach kennt aus dem Mentoring-Programm, haben wir mal ein bisschen aufgearbeitet, was eigentlich aktuell passiert an der Börse und ob das schon ein Crash ist, was wir da in den letzten Wochen erlebt haben. In Teil 1 haben wir uns angeschaut, was ist denn eigentlich passiert, welche Werte sind runtergegangen und warum, welche Aktien, welche Branchen sind betroffen und vor allem auch, warum genau? Was hat die Inflation damit zu tun? Also was sind so die Hintergründe dieses ganzen Geschehens? Wenn ihr Teil 1 noch nicht angehört habt, würde ich euch empfehlen, das zuerst zu machen, weil sonst macht Teil 2 irgendwie nicht so viel, macht ihr nicht so viel her, weil ihr dann gar nicht wisst, worum es geht. So, und jetzt sind wir ja aber in Teil 2. Ihr habt es geschafft, sehr gut. Und da haben wir weitergemacht mit, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich tun? Da bekommt ihr ein paar Tipps von uns an die Hand, was hier zu tun ist und auch was nicht und wie ihr auch diesen kleinen, ja, Hiccup sozusagen nutzen könnt, um nochmal eure Strategie vielleicht ein bisschen fein zu tunen oder wirklich nochmal zurückzugehen auf die Schulbank und ja, euer ganzes Portfolio vielleicht nochmal eure Strategieplan überhaupt mal aufzusetzen. Dann gibt's noch, ja, unsere 7 Learnings der ganzen Geschichte, was wir jetzt daraus mitnehmen können, was passiert ist. Und wir haben natürlich noch eure Fragen beantwortet. Sowas wie, soll ich jetzt alles kaufen? Soll ich jetzt alles schnell verkaufen? Sollte ich als Anfängerin in solchen unsicheren Zeiten dennoch investieren? Wie viele ETFs sollte man dann eigentlich so besparen? Wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Einstieg? Ich will nochmal nachkaufen, jetzt oder noch warten? Und noch verschiedene andere Fragen waren auch mit dabei. Hört's euch an, zieht's euch rein. Ihr wisst ja, Money Talk ist immer jeden ersten Mittwoch im Monat. Und ich kann euch sagen, dass der Money Talk im März ein ganz besonderer Money Talk wird, auch vom Thema her, also hauptsächlich vom Thema her. Normalerweise mache ich ja nicht so nebulöse Ankündigungen, aber das ist auf jeden Fall eine wert. Also schreibt euch in eure Kalenderlines schon mal jetzt den Money Talk im März. Das ist der 2. März, 19 Uhr, live auf Instagram, Facebook, YouTube mit einem sehr speziellen Thema. Und jetzt erstmal geht's hier weiter mit dem Crash. Viel Spaß. Genau, wir waren jetzt dabei, was soll ich denn jetzt tun? Also erstens, am besten mal keine Nachrichten schauen. Ja, also da kommen euch solche Schlagzeilen unter, wie schlimmster Januar aller Zeiten und so weiter. Und ist jetzt hier irgendwie ein Riesencrash und alles ganz furchtbar, alles ganz schlimm. Verkaufen Sie alles sofort. Das machen wir sowieso nicht.
Und kaufen Sie mein Produkt.
Ja, genau.
Ich habe die Lösung.
Gold, Gold, Gold ist es. Genau, also keine Nachrichten, lasst euch davon nicht verrückt machen, guckt am besten gar nicht rein, wenn ihr eine langfristige Strategie habt, ist es sowieso wurscht, ja, ihr macht ja auch nichts, wenn es super gut läuft, ja, dann lehnt ihr euch zurück und jetzt läuft es mal nicht so gut, je nachdem, wie rum man sieht und dann lehnt ihr euch auch zurück, ihr verfolgt, also erstens keine Nachrichten, nicht verrückt machen lassen, zweitens, ihr verfolgt euren Plan ganz normal. Ihr habt euch eine Strategie aufgesetzt, ihr kennt eure monatliche Sparrate, hoffentlich, um die Rentenlücke zu schließen. Daran hat sich nichts geändert. Ihr verfolgt einfach ganz normal euren Plan. Ihr müsst jetzt nicht irgendetwas ändern, sondern wie Ingo auch schon gesagt hat, so, das ist jetzt ein kleines Lüftchen, was da irgendwie auf uns zugeweht gekommen ist. Aber eigentlich ist nicht so super viel passiert, ehrlicherweise, vergleichsweise zu dem, was wir schon erlebt haben oder was vielleicht sogar auch noch kommen wird. Also erstens keine Nachrichten, zweitens Plan normal verfolgen. Wer jetzt Panik hat oder sich denkt, scheiße, was soll ich denn jetzt tun, irgendwie solche Fluchtgedanken oder was auch immer hat, dann ist das euer Zeichen für Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Vielleicht nur so halb, vielleicht wie mal so ein bisschen was, so mal ETFs investiert und so und jetzt stellt sich heraus, oh, so richtig wusste ich vielleicht doch nicht, was das ist. Und da geht's einfach dann darum, nochmal zurück, Risikobereitschaft vielleicht neu bewerten, überhaupt mal machen, ja, wäre sehr zu empfehlen. Habe ich zu viel investiert? Habe ich einfach falsch investiert? Bin ich zu viel Risiko eingegangen? Und dann auch die Strategie zu überdenken und das Portfolio an sich ganz generell. Also was habe ich mir da eigentlich angelacht? Und das ist, finde ich, jetzt eine sehr, ein schöner Übungsfall, weil es ist kein Riesencrash. Schöner Übungsfall, mal zu gucken, oh, warum bin ich eigentlich gerade so unruhig? Was ist hier eigentlich los? Daran könnt ihr es nochmal üben und nochmal justieren. Bei sehr vielen sehr grob und nicht nur fein, sondern nochmal richtig reingehen, weil der nächste Crash kommt bestimmt. Und wenn ihr da erst nochmal reingeht, dann habt ihr schon sehr, sehr viele Jahre wieder verloren. Und je später ihr das nochmal aufräumt, desto mehr lasst ihr einfach liegen und desto mehr verliert ihr auf dem Weg, was eigentlich möglich gewesen wäre.
Ja, genau. Also, und ich glaube, ein wichtiger Punkt im Endeffekt ist auch zu schauen, dass man nochmal genau auf diese Risikobereitschaft schaut, weil Geldanlage ist nicht nur Rendite und Aushalten, sondern auch Wohlfühlen. Und was, also man kann sich das bei einer Achterbahn vorstellen, ja, wenn ich auf so eine Kinderachterbahn gehe und weiß, okay, ich komme da sicher wieder an und das geht nur so ein bisschen nach oben, dann halte ich das vielleicht noch ganz gut aus. Wenn mir aber jemand sagt, auch bei einem riesen Rollercoaster, ja, der maximale Geschwindigkeiten und maximale Gehkräfte hat, ja, du kommst schon an, du musst nur ein paar Minuten durchhalten, also ein paar Jahre, dann heißt das ja nicht, dass ich mich mit maximaler Geschwindigkeit da wohlfühle. Und wir erleben immer wieder, und das machen wir ja sowohl bei dir im Mentoring als auch bei uns in der persönlichen Beratung, dass es zwar schön ist, rein rational zu wissen, auch das, was ich gerade erklärt habe, dass es langfristig nach oben geht, aber die Frage ist schon, halte ich das eigentlich mal das Tal der Tränen da aus? Und da machen wir sowohl im Mentoring als auch in unserer persönlichen Beratung, ermitteln wir die finanzielle Risikobereitschaft. Und das ist nicht nur ein einfacher dahergesagter Begriff, sondern es geht darum, dass eure finanzielle Risikobereitschaft schon mit den Hormonen der Mutter im Mutterbauch bei euch entsteht, dann über den Kontakt, wie zum Beispiel Taschengeld, wie sind die Eltern mit Geld umgegangen, bis hin zum ersten Ausbildungsweg. Dann ist dieser Prozess nahezu abgeschlossen, der Prägung eurer finanziellen Risikobereitschaft. Und da das so früh geschehen ist, ist das ein Teil eurer Identität. Und wenn ihr, und jetzt kommt der Bogen dazu, wenn ihr darüber hinaus investiert habt, also über eure Risikobereitschaft hinaus investiert habt, dann kann eben genau das, und wenn es jetzt schon entsteht bei so einem kleinen Crash, ist das ein sehr, sehr sicheres Indiz dafür, dass ihr da drüber seid, dann kann es eben entstehen, dass man sich unwohl fühlt, Angst, Panik und im Worst Case sagt man, boah, Gottes Willen, ETFs und Teufels, was haben Natascha und Ingo da erzählt? Ich mache lieber einen Bausparvertrag.
Genau. Am Schluss ist immer die Börse schuld.
Ja, ich verkaufe lieber, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und viele denken ja auch über ihre Altersvorsorge nach und wollen lange leben. Dann denkt bitte auch um eure Risikobereitschaft nach, weil es bringt nichts, wenn ihr maximales Risiko eingeht und nachher 10 Jahre weniger lebt, weil ihr gefühlt keine Fingernägel habt und nur 3 Stunden die Nacht schlafen könnt.
Nee, es geht auch um Lebensqualität, ne? Das finde ich echt immer einen guten Punkt. Also es ist ja immer Angst und Gier an der Börse, ne? Die bösen Emotionen, die einen dann treiben, wenn man sich davon treiben lässt. So, und Gier ist sicherlich auch ein Thema, wo man sagt, ja, ich will jetzt irgendwie hier voll viel Rendite und gib ihm ordentlich und schön treten. Und wenn ihr dann aber nachts nicht schlafen könnt, dann bringt das eurer Lebensqualität gar nichts. Also dieses Geldthema, das muss nebenbei laufen. So, das muss einfach da sein und laufen. Und aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja, ihr habt andere Sachen zu tun, als jeden Tag in euer Depot reinzugucken. So.
Und vor allem auch wertneutral laufen. Ja. Weil ich glaube, was viele machen, man guckt in sein Depot und wenn man sich denkt, ja, das ist jetzt um 20% gefallen, dann ist 20% ja 20%. 20%, und das mal als kleiner Tipp auch von meiner Seite, 20% sind immer 20%, egal ob von 10.000 Euro, von 100.000 Euro oder von 100 Millionen. 20% sind...
Fühlt sich aber anders an.
Und jetzt kommt der Punkt. Der Unterschied beginnt ja da, wo ich hingehe und sage, alter Verwalter, von 100.000, 20%, 20.000 Euro. Boah, so viel hat meine Mutter mal verloren mit der Telekom-Aktie. 20.000 Euro, das ist ein Kleinwagen. Oh, da kann ich super schöne Urlaube mitmachen. So viel habe ich netto verdient dieses Jahr. Also es entstehen auf einmal Projektionen auf eure Geldanlage. Und das hat dann diese unterbewussten Projektionen im schlimmsten Fall. Das hat dann die Macht, Emotionen in euch auszulösen. Und das macht dann wirklich was mit euch. Das hat nichts mehr mit eurer ETF-Anlage zu tun oder damit, dass der Nasdaq wechselt.
Dann geht die Story los.
Dann geht's los. Oh mein Gott, ist meine Existenz gefährdet, wenn ich noch mehr verliere und so weiter. Ja, und dafür hilft es ungemein, diese Risikobereitschaft entweder Mentoring oder mit uns zusammen zu ermitteln, bevor man so eine Geldanlage macht, weil es ist nicht nur mathematisch, dass es langfristig nach oben geht, sondern auch viel Emotionen, Gefühle.
Ja, ist eigentlich und Psychologie auch, ne? Also, ist, also wir machen ja dann echt so ein psychologisches Profil dann auch mit den Teilnehmerinnen und das macht ihr ja auch. Also es ist nicht so, ja, 80-20 über den Daumen, sondern da steckt schon sehr, sehr viel mehr drin. Und das ist halt einfach die ganz große Gefahr. Denn was wir auf gar keinen Fall wollen, ist in so einem kleinen Dip oder auch in einem größeren in Panik zu geraten und zu verkaufen. Ja, also ihr habt für 10 Euro gekauft und verkauft wieder für 5 Euro, ist ein Verlust von 5 Euro. Ist genau das Gegenteil von dem, was wir halt haben wollen. Ne? Also da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr da auch emotional einfach gut aufgestellt seid. Und dieses Selbstbewusstsein kommt ja auch ein Stück weit mit Wissen so, ne? Mit Wissen, mit Kontrolle. Ah, okay, ich weiß, was ich tue, ich weiß, was zu tun ist. Und dann natürlich mit der Stressresistenz dann gekoppelt, ergibt das dann einen ganz guten Mix. So, Ingo, was sind denn unsere Learnings, die wir so teilen können aus dem, was jetzt passiert ist? Ich fange mal an. Nummer eins ist ja auch immer wieder eine Frage nach Branchen-ETFs. Branchen-ETFs ist jetzt zum Beispiel sowas wie der Nasdaq, weil Technologiebranche. Da gibt es wahrscheinlich noch ein Lebensmittel-ETF und da gibt es Luftfahrt-ETF oder
nachhaltige ETFs sind auch sehr beliebt, so Clean Energy.
Genau, diese Clean Energy-Geschichten. Und da sagen wir auch immer, ja, alles gut und schön, aber das Risiko ist natürlich höher, weil es halt einfach nicht so breit diversifiziert ist. Und das sieht man jetzt sehr schön an dem Nasdaq. Ja, der hat 170% gemacht über die letzten 5 Jahre. Das ist deutlich mehr als alles breiter gestreute. Und gleichzeitig trifft es aber natürlich jetzt dieser Mini-Crash, dieser Dip, trifft jetzt natürlich diesen Branchen-ETF auch deutlich härter mit -20%, weil einfach ja, die Branche absackt. Und wenn nur diese eine Branche drin ist, dann sackt natürlich das ganze Ding ab. Anders als wenn man jetzt ETFs hat, wie zum Beispiel MSCI World und Co., wo verschiedene Branchen, ganz viele verschiedene Branchen vertreten sind. Als wenn ich jetzt nur den Nasdaq anschaue und da ist nur Technologie und jetzt passiert genau das, was passiert ist. Die sind jetzt erstmal die Leidtragenden dieser ja, wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Dann geht's halt runter. Also das heißt, je kleiner die ETFs sind, je mehr ihr quasi euch fokussiert, desto höher ist dann auch die Volatilität und das Risiko am Ende.
Genau, und dann geht es halt darum, das ist dann der nächste Punkt, wie du auch schon passend gesagt hast, seine Hausaufgaben zu machen. Weil eine Hausaufgabe wäre dann halt eben zu wissen, okay, wenn ich denn solche Branchen-ETFs wähle, dann muss ich unterscheiden, was ist meine Kernanlage, ja, was soll langfristig planbar für mich arbeiten und was nehme ich vielleicht als Spielwiese. Und Spielwiesen, ich wurde letztens mal gefragt, was ist eine Spielwiese, gehört jetzt nicht dazu, wenn du sagst, ich brauche 500.000 für meine Altersvorsorge später und dafür muss ich jetzt 500 Euro im Monat sparen, dann gehört so ein Branchen-ETF nicht auf deine, also es gehört nicht in diesen Sparplan rein, sondern wenn du sagst, hey, ich habe noch Geld nebenbei übrig, ich will mich ein bisschen ausprobieren, ich packe da mal 5% auf meine Spielwiese, hier mal 5% auf meine Spielwiese und kaufe dann so Branchen-ETFs, dann ist es da richtig. Dann macht es aber auch nicht so viel vom Vermögen aus und dann macht es dementsprechend auch dir vielleicht nicht mehr so viel, wenn du halt eine clevere Strategie dahinter hast.
Genau, und mit Hausaufgaben meinen wir auch genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also die Strategie dahinter aufzubauen. Also vielleicht wissen viele von euch auch gar nicht, dass sie in Branchen-ETFs investiert haben. Ich frage sie gerade, oh, stimmt, ja, der hat hier so einen komischen Namen, in was habe ich dort investiert? Warum ist das eigentlich alles gerade rot? Und das ist natürlich super fatal, ja, also da habt ihr den 7. Schritt vor dem 1. gemacht, das ist nämlich bei uns Schritt 7 investieren, davor kommen noch ganz viele andere. Also, und da wird es dann halt einfach gefährlich und irgendwann auch sehr, sehr teuer. Nicht nur, weil ihr Geld verliert, sondern weil ihr hinten raus auch einfach nicht mehr dann hinkommt. Ihr könnt die Zeit nicht mehr aufholen. Genau, und dann habe ich noch aufgeschrieben, you better get used to it. Ja, also Krisen gehören dazu. Learning Nummer 3. Also ich glaube, das haben wir jetzt auch recht deutlich gemacht, auch anhand des Charts vom Nasdaq nochmal. Krisen gehören dazu. Das, was jetzt hier gerade passiert, ist eigentlich keine handfeste Krise, ist eine Korrektur. Daran könnt ihr es nochmal ein bisschen üben. Aber da auch wieder der Bogen zu Hausaufgaben machen. Wenn ihr investiert seid schon und das vernünftig gemacht habt, dann wisst ihr das, dass Krisen mit dazugehören. Dann seid ihr hoffentlich hartgesottene und lehnt euch da eigentlich ganz entspannt dann zurück in solchen Krisenzeiten. Oder sogar vielleicht noch das Portemonnaie ein bisschen auf und investiert nochmal. Legt nochmal ein bisschen nach.
Und vor allem, ihr wisst auch, dass es nie die gleiche Krise zweimal gibt. Ansonsten wäre es keine neue Krise, zumindest an Börsen. Ja, es ist immer ein neues Thema, was da sein wird oder ein bisschen anders, weil ansonsten könnte man es ja voraussehen und es würde langsam bewertet werden und nicht zu so rapiden Abverkäufen führen. Ja, und andersrum eben, so kommen wir dann zum nächsten Punkt. hatte ich ja gerade einen langfristig geschrieben. Da wurde gerade geschrieben, typisch, dass ich Afrika genannt habe als Klischee. Ist da überhaupt nicht klischeehaft. Nein, ich könnte genauso gut Südamerika oder irgendwas anderes nehmen. Es ging mir einfach nur darum, dass da natürlich die Schichten noch ein bisschen anders sind und da man da schön sehen kann, wie eben damals bei uns in Deutschland auch und in den entwickelten Märkten, jetzt in China auch ein anderes Beispiel, wie dort eben Bevölkerungsschichten von unten nach oben kommen können und wie sich so das eben nach und nach weiterentwickelt, wie so ein Wirtschaftszyklus abläuft. Das sollte einfach ein passendes Beispiel dafür sein, weil Afrika sich genau in dieser Phase gerade befindet. War also überhaupt nicht klischeehaft gemeint. Und wichtig ist aber eben, dass es trotzdem langfristig nach oben geht, weil dahinter steckt eben Menschen. Ja, solange wie es mehr Menschen gibt, es wird viele mehr Menschen geben, machen Unternehmen mehr Gewinne, weil ihre Produkte und Dienstleistungen mehr nachgefragt werden. Ganz nebenbei, egal welche. Ne, technologischer Fortschritt spielt ja nämlich auch bei rein. Denn man kann, also ich höre häufiger, ja, aber die Welt muss nachhaltiger werden. Ist dann Kapitalismus überhaupt nicht das richtige Instrument? Wissen wir nicht, aber an sich funktioniert Kapitalismus eigentlich ganz gut. Er muss nur deutlich nachhaltiger werden. Aber wer sagt denn, dass die Unternehmen von heute die größten Unternehmen in 20 Jahren sind? Wenn man sich das mal anguckt, du hast den Nasdaq ja mal als Beispiel genannt, dann findet man von den Top 10 Unternehmen, die vor 20 Jahren die größten waren, heute noch Microsoft und also die sind noch übrig, aber Apple, Amazon sind neu dazugekommen. Und warum ist es nicht gesagt, dass neue Unternehmen, eben die nachhaltigen Player, die total tolle Innovationen haben, ich meine, Tesla ist ein gutes Beispiel, warum sollen die nicht auf einmal die größten Unternehmen sein? Ja, und so findet das Geld, was die Leute haben, um Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren, egal welche, seinen Weg. Ihr seid aber, wenn ihr breit streut, das ist dann eben der Punkt Nummer 5. Ja, langfristig investieren, breit gestreut investieren. Damit meinen wir in viele tausende Unternehmen gleichzeitig, die ihr schon mit wenigen ETFs abdecken könnt, dass man da eben mit Plan und Strategie investiert. Und das gibt's eben vor allem bei Natascha im Mentoring mit der tollen Community im Hintergrund, wo man nicht nur Plan und Strategie bekommt, sondern auch noch richtige Women Power.
Neue Freunde.
Bitte? Neue Freunde. Ja, bei Geld fängt die Freundschaft an.
Ja, stimmt. Den Spruch kenne ich von dir. Ja, das ist echt schön. Ja, genau. Also genau, wir sind bei den Learnings. Du hast gesagt, wir sind bei 5. Ich mache nochmal kurze Zusammenfassung, ein paar kommen aber noch. Also Learning Nummer 1, Branchen-ETFs haben wir jetzt gesehen, am Nasdaq sind einfach weniger gut diversifiziert. Das heißt, das Risiko geht gegebenenfalls schneller nach unten. Punkt 2, zweites Learning, Hausaufgaben machen. Punkt 3, you better get used to it. Krisen gehören dazu. PS, das ist eigentlich keine handfeste Krise, das ist ein Übungscase für euch alle, seid also dankbar. Viertens, langfristig geht es immer nach oben, hat Ingo ja auch sehr schön erklärt, warum das so ist. Es werden immer mehr Menschen, die brauchen de facto Dienstleistungen, Produkte. Und Nummer 5, wir haben jetzt gerade langfristig und wirklich breit gestreut investieren in verschiedene tausende Unternehmen mit Plan, Strategie, Risikobereitschaft und so weiter, ganze Pipapo, einmal rauf und runter. Dann haben wir noch Learning Nummer 6. Finde ich es gerade auch sehr schön, in so einem Mini-Crash zu sehen. Eigentlich geht es ja dann nur darum, keine Fehler zu machen an der Börse. Ne? Also worüber wir jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit sprechen, sind halt typische Fehler, die gemacht werden. Ja? Keine Strategie, kein Plan, nicht ausreichend breit diversifiziert, zu kurzfristig gedacht, gierig geworden, Angst bekommen. Market Timing, genau, zu versuchen, heute ist der perfekte Zeitpunkt, vielleicht kommt der morgen, funktioniert gibt's halt nicht. Auch nicht, gibt's nicht, not happening.
Warte, ich guck mal.
Ja, guck mal kurz in deine Glas.
Glas, hier, ich habe was gesehen.
Genau, und nichts. So viel zu Learning 6, dass es im Kern darum geht, Fehler zu vermeiden. Und wenn man die halt kennt, also die größten haben wir jetzt eigentlich gerade schon aufgezählt, und die dann auch so umsetzt, dann weiß man ganz genau, was zu tun ist in solchen Mini-Crashes oder halt auch in größeren. Genau, und Nummer 7 habe ich nochmal so ein bisschen als Bonus. Es kann sicherlich auch ein Learning sein. Wer will, wer gerade Cash zur Verfügung hat, klar, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, weiß ich nicht. Vielleicht ist nächste Woche auch noch ein besserer Zeitpunkt. Vielleicht nochmal ein bisschen Cash nachzuschießen. Das heißt nicht, ihr solltet es horten oder auf Krisen warten, weil in den 5 Jahren hätte es dann auch schon für euch arbeiten können. Aber wer jetzt gerade was rumliegen hat, eine Steuerrückzahlung oder, keine Ahnung, Weihnachtsgeld noch im Umschlag von Oma irgendwo Cash liegen hat, ist jetzt bestimmt auch ein ganz, ganz gutes Zeitfenster, sage ich mal, um nochmal ein bisschen was nachzuschießen in den Bereichen. Genau, das waren so die 7 Learnings. Also 6 war das einzige Ziel ist, Fehler zu vermeiden. Und Nummer 7, wer will, wer kann, wer sich traut, noch ein bisschen Cash nachzuschießen.
Genau. Jetzt kommen die User-Fragen, die wollen wir auch noch haben. Wir haben auch
Ja,
Support bekommen.
absolut.
Hier wird schon gefragt, Ben und Jerry,
Absolut.
das ist Ben, die ETF-Katze. Er kann Krisenziel sicher voraussagen, zumindest die Krise, wenn der Futternapf alle ist. Das ist eine sehr starke Krise. Zielsicher kann er das voraussagen. Nein, aber was, glaube ich, häufig, Natascha, du hast es ja mal so ein bisschen aufgeführt, was da so an Fragen kam, was da so kam, soll ich alles jetzt verkaufen oder soll ich schnell investieren? Ersteres auf gar keinen Fall. Dann bitte nochmal die Learnings anschauen. Also alles schnell jetzt verkaufen, auf gar keinen Fall. Soll ich jetzt schnell investieren, wenn ich Geld habe? Ja. Ganz nebenbei, wenn ihr Geld habt zum Investieren und eine Strategie habt, dann ist in 75% aller Fälle immer der richtige Zeitpunkt zu investieren. Das klingt jetzt erstmal doof. Das Verhältnis, also die Alternative wäre, ich splitte es auf verschiedene Monate. Aber in 3/4 aller Fälle trefft ihr immer den besten Zeitpunkt zum Investieren. Ist doch geil. Wo gibt es schon solche Wahrscheinlichkeiten?
Also jetzt,
Genau.
quasi, genau. Also soll ich jetzt schnell investieren? Mich stört so ein bisschen das Wort schnell da dran. Ja, also das hat so was von
Das
hastig,
nicht,
von
ja.
gierig. Also schnell, mal eben schnell machen wir gar nichts, sondern einfach Plan verfolgen. Wenn ihr euch vorgenommen habt, euch jetzt mit dem Thema zu beschäftigen und ihr gebt euch einen 8 Wochen Horizont, dann macht es halt in 8 Wochen. Ja, also jetzt schnell irgendwie auf Teufel komm raus, irgendwie was machen, überstürzt. Das bringt euch nichts. Die nächste Talfahrt wird kommen und dann haut euch richtig Beine weg. Pauline fragt, sollte ich als Anfängerin in solchen unsicheren Zeiten dennoch investieren?
Wenn die Kanonen donnern, ist so ein
Genau,
Börsensprichwort.
genau dann, ja. Und unsichere Zeiten ist ja auch immer eine Definitionssache, ja. Wann sind schon sichere Zeiten? Das ist so ein bisschen drauf zu warten, bis alles gut ist. Es ist halt nie alles perfekt und alles gut. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst, ist das doch jetzt eigentlich ein schöner Zeitpunkt, dir zu überlegen, sich damit noch mal intensiver zu beschäftigen. Und dann natürlich, also ja, achtet nicht zu sehr auf den Zeitpunkt. Ihr wisst nicht, ob es ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt ist. Also einfach rein damit.
Genau, Lydia fragt, wie viele ETFs sollte man dann besparen? Also im Zweifel reicht sogar einer, zwei, drei, viel mehr müssen es eigentlich nicht sein, ohne den Werbeblock zu stark zu rühren. Aber ich finde es ja immer klasse, da auch mitzubekommen, wie deine Teilnehmerinnen sich da entwickeln, gemeinsam mit deiner Hilfe und mit unseren kleinen Fragen- und Antworten-Calls. Lernt ihr, ja, aber.
Kleines Gut. 7 die
Ja, stimmt. Stundenlang.
Woche. Sind schon einige, ja.
Nee, aber 2 bis 3 können tatsächlich reichen,
Ja.
aber es soll gut ausgewählt sein.
Genau. Und manche machen auch mehr, wenn da noch Multifaktor mit dazu kommt oder so. Genau. Aber es kommt auch nicht darauf an, wie viele ETFs das dann jetzt sein wollen. Ja, manche nehmen auch nur einen und das ist auch cool. Ja, es kommt halt auf dein Ziel drauf an und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern das, was halt zu dir passt, womit du dich gut fühlst. Ja, und dann noch 2 Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen von Anna und Niki zum perfekten Zeitpunkt. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt? Ich will noch mal nachkaufen, soll ich jetzt machen oder noch warten? Und auch da wieder, keiner hat die Glaskugel. Der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist wahrscheinlich jetzt. Kein von, also es gibt auch die schöne, ist das von Warren Buffett? It's time, not timing. Also es kommt auf die Zeitspanne an und nicht den Zeitpunkt, an dem ihr investiert. Ihr werdet die nächsten 30, 40 Jahre investiert sein. Und da spielt es eine untergeordnete Rolle, ob ihr es jetzt macht oder übermorgen. Natürlich gibt es rückblickend, sieht das immer total toll aus, hier diese Charts, ja, zu sehen, ah ja, war ja klar, wer ist ja doof, wer da und da investiert dann am Höhepunkt. Aber das weißt du ja nicht. Also jetzt geht es ja jetzt zum Beispiel in Nasdaq, geht es jetzt gerade wieder, die Nase geht wieder ein bisschen nach oben. Ja, was heißt das jetzt? Geht es morgen auch wieder nach oben oder wieder runter? Keine Ahnung. Ist aber auch wurscht.
Ich weiß mit Sicherheit, die nächsten 100 Tage regnet.
Ja,
Ja, und das ist dasselbe Prinzip. Also,
genau. Ja.
wie gesagt, in 3/4 aller Fälle ist jetzt der beste Zeitpunkt. Egal ob morgen, egal ob übermorgen. In 3/4 aller Fälle wird es besser sein, sofort zu investieren, anstatt zu warten. Ihr verliert mehr Geld dabei, zu warten auf den richtigen Zeitpunkt, anstatt gar nicht zu investieren.
So ist es. Haben wir noch was bei Instagram hier? Das waren jetzt die Sachen, die vorher kamen.
Ja, da war gerade, wo finde ich die passende Strategie? Wie arbeite ich die? Im Mentoring zum Beispiel, Gerd Kommer mal lesen, souverän investieren mit ETFs.
Genau, also bei Strategie geht es halt darum, wie ist dann auch die Euro-Struktur, also erstmal, was ist das Ziel eigentlich der ganzen Geschichte, was wir auch machen, ist Rentenlücke ausrechnen und so weiter, was muss ich dann eigentlich machen, wie viel Geld muss ich investieren, zu welchem Risiko und so weiter. Und dann irgendwann wird es ja immer spezifischer, darauf ziehen auch eure Fragen, auf wie viele ETFs und welche und wann und so weiter. Und das ist halt alles Teil dieser langfristigen Strategie. Das spielt halt einfach alles dann komplett zusammen und baut aufeinander auf. Und dann kann man aktiv investieren oder passiv investieren und so weiter und so fort. Aber damit wollen wir euch jetzt gar nicht hier erschlagen mit diesen ganzen Begriffen. Fakt ist, ihr müsst euch da irgendwie reinfuchsen. Entweder lest euch Bücher durch, kommt ins Mentoring, whatever. Wie auch immer ihr am besten und effizientesten lernt. Ja, kann man zu breit diversifizieren, Ingo?
Eigentlich nicht. Aber sicherlich ist irgendwann, also die Frage, auf welcher Ebene man diversifiziert, wenn man sagt, ob ich jetzt 2000 Unternehmen habe oder 5000 Unternehmen, da würde ich irgendwann sagen, okay, über 5000, ja, brauchst dann nicht mehr. Aber wenn ich jetzt mir die Frage stelle, 100 Unternehmen oder 1000 Unternehmen in meinem Körbchen drin, in meinem Depot, dann macht das schon Sinn. Wo man, also das wäre noch eine sinnvolle Diversifikation. Was man jetzt nicht braucht, ist 3 gleiche MSCI Worlds auf den gleichen Index. Das braucht es jetzt nicht. Also man muss gezielt an den richtigen Stellen diversifizieren, würde ich sagen. Da kann man gut und gerne mal mehr diversifizieren als weniger. Aber es muss halt gewusst werden, wo.
Genau, und wenn man zu viele Überschneidungen drin hat, ist ja dann auch Quatsch, ne? Also manche machen dann irgendwie 4, 5 ETFs und eigentlich machen die alle das Gleiche, aber wissen sie halt nicht, dass sie das Gleiche sind. Genau, Buchempfehlung, Gerd Kommer hatten wir jetzt genannt. Das ist natürlich schon, also es ist halt schon heavy wirtschaftlicher Stuff.
Also wer möchte, wenn ich einen kleinen Blog einschieben darf, wir haben ja auch einen kleinen Podcast, der heißt How I Met My Money.
Stimmt, das ist auch ein schöner Anfangspunkt, ja.
Den mache ich mit der Lena und die Lena ist eine Anfängerin wie ihr gewesen vor jetzt mittlerweile 70 Folgen und die hatte gar keine Ahnung vom Thema und wir haben die Reise von Anfang an gemacht mit ihr zusammen, mit anderen Experten, wie man sich dem Thema Geld über, woher kommt das eigentlich mit Austauschen von Walzähnen über dem ersten Papiergeld, was die Chinesen in die Welt gebracht haben. Also hört da gerne mal rein, das ist auch ganz spannend, wenn man dem Thema sich mal einfach nähern will.
Bei euch bei YouTube gibt es ja auch super viel, ne? Also die Informationen sind halt eigentlich da, ne? Also bei mir, bei Ingo, bei Maiwerk, genau, Blog, Instagram, Podcast, YouTube, es ist ja de facto alles da. Aber es geht ja selten ums Wissen an sich, sondern dann auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Hier wurde noch gefragt, wann das nächste Mentoring startet. Das Mentoring läuft die ganze Zeit. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Wenn ihr auf der Warteliste seid, seid ihr da in sehr, 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 sehr großer Gesellschaft. Es gibt aber eine Fastlane. Das heißt, wer auf der Warteliste ist und sagt, boah, ich habe jetzt wirklich keine Lust, noch ein Jahr zu warten, weil das sind so ungefähr die Wartezeiten, die wir haben, vielleicht sogar einen Ticken länger, könnt mir einfach bei Instagram schreiben, Stichwort Fastlane, nur wenn ihr auf der Warteliste seid und nur wenn ihr euch die Anforderungen nochmal durchgelesen habt. Ich werde Fragen dazu nicht mehr beantworten, ansonsten im Chat. Genau, dann schreibt mir gerne einfach hier bei Instagram, dass ihr loslegen wollt, Stichwort Fastlane und dann geht's ab. Dann geht's relativ schnell dann auch. Cool, ja, schön. Ich glaube, wir haben die Fragen, die am meisten kamen, ganz gut erwischt. Ich würde sagen, dann machen wir einen kleinen Wrap-up, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Ingo. Hat super viel Spaß gemacht.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Eingespieltes Team wie immer. Ja, merkt man, dass wir schon länger so Live-Boards und sowas alles machen. Also ja, sehr schön. Cooles Thema fand ich heute auch, also mal mit einem aktuellen Bezug. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen ja aufklären, was passiert ist, warum, so ein bisschen die Größe und Zusammenhänge. Könnt ihr beim nächsten Grillabend nochmal ein bisschen einfach im Stapel lassen mit Inflation und so weiter. Ein bisschen angeben mit eurem fundierten Finanzwissen, was durchaus jetzt schon wahrscheinlich sehr viel fundierter ist als das von vielen anderen, die da so rumlaufen. Also ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke auch für die tollen Fragen. Danke an dich, Ingo.
Und schreibt uns auch gerne mal ganz kurz vielleicht, was ihr noch gerne hören wollen würdet. Ich meine, wir sind ja auch ein cooles Team. Ab und zu finden wir auch mal Zeit, was zusammen zu machen. Und wenn euch noch andere Dinge interessieren, Nachhaltigkeit nochmal oder schreibt es mal gerne rein. Und, ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Guckt auch mal bei uns vorbei, maiwerk-finanzpartner.de, wenn ihr eine vernünftige Honorarberatung sucht.
Genau, hier auf Instagram.
Genau, Instagram.
Genau, seid ihr jetzt auch dabei. Genau. Also man kommt eigentlich nicht um euch drum herum.
Wenn man eine gute, unabhängige, digitale und sympathische Beratung sucht, dann nicht.
Guck mal, Cosima ist auch da irgendwie.
Hey! Hallo Cosima. Erstes Mentoring. Genau, wann war das nochmal? 2017?
Ach, frag mich nicht, viel zu lange her. Nicola ist da, Mentoring 2020 hat sie gemacht. Ja, es ist echt verrückt, dass so viele Mentoring-Teilnehmerinnen auch immer mit dabei sind. Also es ist voll schön. So, treue Fans. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend. Also schön Füße stillhalten, Hausaufgaben machen. Keep calm and buy and hold. Und wir sehen uns im März wieder zum nächsten Money Talk. Genau, ja. Danke an Ingo nochmal. Danke an euch. Schönen Abend, gute Nacht. Arrivederci.
Bis dann.
Goodbye, New York.
New York.
Ciao, ciao.
New York. Tschüss.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies Only Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.